Sie wollten ihn quasi, sie wollten ihn in eine Zwickmühle rein manövrieren und sie wussten genau, da kommt Jesus nicht so einfach heraus. Und sie zerren diese Frau zu Jesus und sie sagen, Jesus, diese Frau hier, jetzt kommt dieser anklagende Zeigefinger, diese Frau hier, die hat etwas ganz, ganz Übles getan. Sie hat etwas Abscheuliches getan. Sie hat Ehebruch begangen. Und du weißt am besten, dass auf Ehebruch nach dem Gesetz des Mose, nach dem alten Bund, dass da die Todesstrafe folgt. Aber jetzt wollen wir dich fragen, Jesus, was ist deine Meinung dazu? Was ist dein Urteil? Was sagst du dazu? Ja, ich möchte mal über diesen anklagenden Zeigefinger sprechen. Dieser anklagende Zeigefinger, ich denke, jeder von uns kennt das, weil dieser anklagende Zeigefinger, er steckt so tief in uns Menschen drin. Und da kommt er immer wieder raus und klagt an und stellt die Fehler und die Sünde anderer Menschen bloß. Da, schau mal, was der wieder getan hat. Hast du das gesehen? So was Abscheuliches, so was Übles. Das gehört bestraft. Das war schon am Anfang der Menschheitsgeschichte so. Auf den ersten Seiten der Bibel, da lesen wir, dass der Adam seine Frau angeklagt hat bei Gott. Er hat gesagt, Gott, diese Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich zur Sünde verführt. Die hat mich verleitet, diese verbotene Frucht zu essen. Ich wollte das gar nicht. Ich bin unschuldig. Aber diese Eva, die du mir gegeben hast, sie ist schuld. Da kommt schon dieser anklagende Zeigefinger vor. Auch die Presse, die Medien, die sind sehr gut mit diesem anklagenden Zeigefinger. Sie prangern ständig irgendwelche Menschen auf ihren Titelseiten an, im Internet. Überall wird angeklagt. Ja, letzte Woche beim Einkaufen stehe ich an der Kasse und da sehe ich beim Zeitschriftenständer die Bild-Zeitung ganz groß mit dem Titel DFB-Präsident Grindel Skandal um geschenkte Luxusuhr. Habt ihr vielleicht auch gelesen. Ja, das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Bild-Zeitung. Das wurde dann tagelang ausgeschlachtet, ausgebreitet und jeden Tag wurde wieder was Neues entdeckt über diesen DFB-Präsidenten, was er noch alles gemacht hat. Und dann wurde mal ganz groß die Uhr gezeigt, diese Luxusuhr. Und ja, dieser DFB-Präsident, der ist bestechlich und ganz Fußball-Deutschland weiß, der hat keine Chance mehr. Ganz Fußball-Deutschland fordert seinen Rücktritt. Dieser anklagende Zeigefinger. Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 7, dass wir nicht richten sollen. Und er sagt das ganz bewusst, weil Jesus weiß, dass alles Richten eine Art Bumerang-Wirkung auf uns hat. Wenn wir andere Menschen richten, dann fällt es auf uns zurück, dann kommt es irgendwann wieder auf uns zurück und spätestens im jüngsten Gericht, wenn wir vor Gott stehen, wird er uns auch fragen, mit welchem Maß wir andere Menschen gerichtet haben. Und Gott weiß, dass jeder von uns Schuld trägt. Keiner ist unschuldig. Wir haben alle Schuld vor Gott. Es ist keiner, der gerecht ist vor Gott. Und deswegen sagt Jesus, pass auf, dass ihr nicht richtet. Was siehst du den Splitter im Auge des anderen? Und erkennst gar nicht, dass du selber in deinem eigenen Auge einen ganzen Balken mit dir rumträgst. Pass auf, dass du nicht richtest, sagt Jesus. Und in Galater 6, da heißt es, wenn dein Bruder fällt, dann mach nicht den Fehler und verurteile ihn, sondern hilf ihm wieder auf. Und dann heißt es so schön, mit sanftmütigem Geist. Wir sollen uns nicht erheben über den anderen. Wir sollen uns nicht als Richter der Brüder, der Geschwister aufspielen, sondern mit sanftmütigem Geist, wohl wissend, dass wir das gleiche Potenzial in uns tragen, auch Fehler und Schuld auf uns zu laden, sollen wir den anderen wieder heranführen, aufhelfen, gnädig sein. Und wie ist denn das mit dem anklagenden Zeigefinger? Das lernen ja schon die kleinen Kinder. Wenn ein Finger auf den anderen zeigt, dann zeigen bekanntlich drei wieder gegen mich. Mit diesem anklagenden Zeigefinger sollten wir unwahrscheinlich vorsichtig sein. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir den nicht allzu schnell herausholen und andere damit urteilen. Der Evangelist Billy Graham, der wurde mal gefragt, was sein Urteil lautet bezüglich des moralischen Fehlverhaltens des Präsidenten Bill Clinton. Und Billy Graham hat nur gemeint, wissen Sie, mein Auftrag ist nicht, andere zu verurteilen oder zu richten. Mein Auftrag ist als Kind Gottes, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es Jesus gibt. Und dass Jesus jede deiner Schuld und jede deiner Sünde vergeben kann. Das ist mein Auftrag. Nochmals zurück zu dieser Frau in Johannes 8. Es gibt da nämlich einen Haken in dieser Geschichte. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, irgendwas stimmt in dieser Geschichte nicht. Denn eine Frau kann viele Dinge alleine machen, wirklich viele Dinge alleine machen. Aber eine Sache kann eine Frau nicht alleine machen. Sie kann nicht alleine die Ehe brechen. Und wir fragen jetzt natürlich, wo ist der Mann in der Geschichte, mit dem sie die Ehe gebrochen hat? Wo ist der geblieben? Was ist mit dem geschehen? In 3. Mose 20, da heißt es ganz klar, wenn zwei die Ehe brechen, dann müssen beide bestraft werden, dann müssen beide verurteilt werden. Das ist das Gesetz des Mose. Aber was ist jetzt mit diesem Mann? Und ich kann mir nur als Antwort vorstellen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, diese religiöse Elite von damals, dass die gerne mit den Gesetzen und den Geboten von Mose so rumgetrickst haben. Die haben das gebogen und gewendet nach Belieben, so wie es ihnen gerade in den Kram gepasst hat. Und die haben gesagt, also eine Frau wird auf jeden Fall beschuldigt und auch hingerichtet bei Ehebruch, aber beim Mann, da kommt es quasi auf die Umstände drauf an. Und wer weiß, vielleicht war ja auch der Mann ein Pharisäer und wurde von den anderen geschützt. Wir wissen es nicht. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht mit zweierlei Maß messen, dass wir nicht zu Heuchlern werden, dass wir quasi das Recht bei anderen anwenden und bei uns selber nicht. Der zweite Zeigefinger ist der gerechte Zeigefinger. In Vers 6, da heißt es, aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus schreibt etwas auf die Erde. Er schreibt etwas in den Sand, in den Staub der Straßen von Jerusalem. Und wir würden natürlich gerne wissen, was hat Jesus denn dahin geschrieben? Was hat denn Jesus auf die Erde geschrieben? Und Bibelleser, die rätseln schon seit 2000 Jahren, was war es denn, was Jesus dahin geschrieben hat? Eine Vermutung lautet, dass Jesus das siebte Gebot auf den Sand geschrieben hat. Das siebte Gebot lautet, du sollst nicht die Ehe brechen. Es war nämlich damals üblich in Israel, dass wenn jemand angeklagt wurde, dass er gegen eines der 10 Gebote verstoßen hat, wurde er vor den Priester gebracht. Und der Priester hat quasi über ihn Gericht gesprochen. Er hat Zeugen befragt, er hat den Angeklagten verhört. Und dann ganz am Ende hat er sein Urteil auf den Sand geschrieben. Und darüber hat er das Gebot geschrieben, was gegen was verstoßen wurde. Also es könnte gut sein, dass Jesus das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, auf den Sand geschrieben hat und darunter das Urteil schuldig. Diese Frau ist schuldig. Und so war es ja auch. Nach dem Gesetz des Mose war diese Frau eindeutig schuldig. Und die Frau hat es auch gar nicht selber abgesprochen. Sie verdiente die Strafe, sie verdiente den Tod, sie verdiente die Steinigung und sie verdiente keine Gnade, denn das Gesetz kennt keine Gnade, sondern nur Gericht. Und Jesus selbst hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um das, was war im Alten Bund, einfach so auszuradieren, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, um es aufzurichten. Und gerade beim siebten Gebot ist es so interessant, dass Jesus dieses Gebot nochmal verschärft hat. Er hat quasi die Messlatte des siebten Gebots, du sollst nicht die Ehe brechen, nochmal ein paar Kanten weiter hochgesteckt. Er hat nämlich gesagt, wenn du schon als Mann eine Frau mit deinen Augen begehrst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Und das war quasi so ein Wink gegen alle Pharisäer, die gedacht haben, ja, nur wenn ich jetzt mit einer anderen Frau ins Bett gehe, dann habe ich die Ehe gebrochen. Nein, Jesus sagt, wenn du sie schon lustvoll und begehrlich anschaust, dann hast du schon das 7. Gebot übertreten. Also Jesus hat hier in keinster Weise die Gebote Gottes abgeschafft, sondern er hat sie nochmal verdeutlicht und er hat sie nochmal verschärft. Aber gleichzeitig kommt mit Jesus etwas ganz Neues in unsere Welt hinein. Etwas Neues, was die Welt noch nie gesehen hat, was die Welt noch nie gehört hat. Und dieses Neue, das ist die Gnade. Mit Jesus kam die Gnade in unsere Welt. Und von dieser Gnade leben wir, denn jeder Mensch braucht diese Gnade. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Jeder Mensch braucht einen Erlöser, damit er in den Himmel kommen kann. Diese Gnade hat immer zwei verschiedene Seiten und das finde ich so wunderbar. Die Gnade, sie schenkt uns etwas und sie erlässt etwas. Zum einen, sie erlässt die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Ja, wir hätten den Tod verdient. Wir hätten das ewige Getrenntsein zu Gott verdient. Wir hätten Strafe verdient wie diese Frau. Und auf der anderen Seite schenkt Gott uns etwas. Und auch das haben wir gar nicht verdient. Nämlich ein neues Leben, die Chance auf einen Neubeginn. Wir bekommen durch die Gnade den Himmel geschenkt. Wir bekommen die Kraft, als Überwinder zu leben. Wir bekommen die Kraft, durch die Gnade das zu tun, was Gott von uns verlangt. All das ist Gnade, ganz unverdient. Johannes 1, die Verse 16 bis 17, da heißt es, und von seiner Fülle, also von der Fülle, die bei Jesus ist, haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Das gilt für jeden Tag. Wir empfangen jeden Tag wieder neu diese Gnade von Gott. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also etwas ganz Neues beginnt durch Jesus. Da ist die Gnade, die in unsere Welt hineingekommen ist. Wenn ich drüber nachdenke, dann finde ich das so überwältigend, so genial. Da staune ich und ich weiß einfach, dass wir jeden Tag immer wieder aufs Neue diese Gnade brauchen. Wir leben von dieser Gnade. Wir müssen diese Gnade empfangen. Und ich möchte einfach mal fragen, freust du dich noch an der Gnade Gottes? Bist du dankbar, dass Gott dir Gnade schenkt? Dass er dich begnadigt hat, dass du ein Kind Gottes bist, ein begnadigter Mensch? Freust du dich noch oder ist es für dich, kalter Kaffee geworden? Es ist so wichtig, dass wir Gott immer wieder Danke sagen für seine Gnade, die jeden Morgen neu ist. Jeden Morgen steht Gott vor uns und bietet seine Gnade an und wir müssen nur nehmen und sagen, Vater, ich danke dir, dass du mir heute die Kraft gibst, als Überwinder zu leben. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist in mir hineingegeben hast. Ich danke dir, dass ich die Gnade habe, anderen Menschen zu vergeben, so wie du mir vergeben hast. Das alles ist Gnade. Nachdem Jesus in den Sand geschrieben hat, sagte zu den Anklägern der Frau, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Bitteschön, legt los, werft die Steine. Aber nur wer von euch ohne Sünde ist. Nur derjenige, der noch nie etwas in seinem Leben falsch gemacht hat. Nur derjenige, der vollkommen schuldlos, rein, gerecht vor Gott dasteht. Bitteschön, werft. Und dann wird es auf einmal ganz still. Und jeder von diesen Anklägern wird überführt vom Heiligen Geist. Und jeder weiß plötzlich, ich habe nicht das Recht, diesen Stein zu werfen. Denn ich habe auch Dreck am Stecken. Denn ich bin auch schuldig geworden. Ich bin im Grunde genommen gar nicht besser als diese Frau. Ich darf mir nicht anmaßen, mich als Richter gegen diese Person aufzuspielen. Und vielleicht war es nicht Ehebruch im Leben dieser Ankläger, aber vielleicht etwas anderes. Habgier, Götzendienst, Stolz, Neid, Hass, Unversöhnlichkeit, Unreinheit. Die Liste an Sünden ist lange. Und jeder Einzelne wird überführt in diesem Moment und jeder macht sich so langsam vom Acker einer nach dem anderen. Und interessanterweise steht hier die Ältesten zuerst. Wahrscheinlich haben die Ältesten so eine ganz lange Liste von Schuld und Sünde vor sich plötzlich gesehen, wo sie gedacht haben, liegst du weg von hier. Geht nicht. Ich darf diesen Stein nicht werfen. Die Ältesten zuerst. Und am Ende bleiben nur noch Jesus und die Frau. Und Jesus steht auf und er schaut diese Frau an und er fragt sie, wo sind sie alle geblieben? Wo sind sie alle hin? Hat dich keiner verurteilt? Und die Frau erwidert, Herr, keiner. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, dann werde ich dich auch nicht verurteilen. Geh und tue diese Sünde nicht mehr. Der Einzige, der einen Stein hätte werfen können, der das Recht dazu gehabt hätte, Jesus, er tut es nicht. Und er verurteilt diese Frau nicht. Er macht sie nicht nieder, sondern er weist dieser Frau Gnade. Und das führt mich zum letzten Zeigefinger. Der letzte Zeigefinger, der lautet der rettende Zeigefinger. Wir müssen uns immer wieder die Frage vor Augen führen, warum ist denn eigentlich Jesus in diese Welt gekommen? Was war sein Auftrag? Was war seine Mission? Und das erfahren wir in Johannes 3, Vers 17. Da heißt es, dass Jesus nicht gekommen ist, um diese Welt zu richten, zu verurteilen, niederzumachen, sondern Jesus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Das ist sein Auftrag, das ist seine Mission. Und als Jesus zu dieser Frau spricht, ich verurteile dich auch nicht, als er diese Worte spricht, war er eigentlich innerlich schon auf dem Weg nach Golgatha. Und dort auf Golgatha, auf diesem Todeshügel, auf diesem Ort des Grauens, da wurde Jesus selbst verurteilt. Da wurde er geschlagen, er wurde gefoltert. Er wurde verspottet und dort auf Golgatha, da haben sich an diesem Tag 1000 anklagende Zeigefinger ausgestreckt und alle haben sie geschrien, kreuzigt ihn. Er ist schuldig. Er verdient den Tod. Und das hat Jesus für uns getan. Wisst ihr, das Geschenk der Gnade, das liest sich so schön. Das Geschenk der Gnade, aber dieses Geschenk der Gnade für uns wurde teuer erkauft durch Jesus, der ganz ohne Schuld war. Auf dem Kreuz, am Kreuz von Golgatha, da ist der Gerechte für viele Ungerechte gestorben. Der Unschuldige ist für meine Schuld gestorben. Derjenige, der keine Sünde getan hat, ist für meine Sünde gestorben, hat durch sein kostbares Blut meine Sünde weggewischt, wegradiert. Und deswegen sagt Jesus dir heute Morgen zu, egal wie es in deinem Leben steht, egal wie tief du vielleicht gesunken bist, egal in welchem Schlamassel du dich momentan befindest, ich habe die Macht und die Möglichkeit, dich da wieder rauszuziehen. Ist es nicht wunderbar? Durch das Kreuz, durch die Gnade, durch das, was ich erkauft habe am Kreuz von Golgatha. Egal, was du auf dem Kerbholz hast, vielleicht bist du manchmal über deine eigene Schuld in der Vergangenheit total deprimiert und du sagst, wie kann das noch werden mit mir? Wer kann mir für das vergeben, was ich damals getan habe? Und Jesus sagt dir, meine Gnade reicht aus. Das, was ich am Kreuz von Golgatha für dich getan habe, das reicht aus, um deine Schuld dir zu vergeben. Und egal, was dich belastet, egal, was dich niederdrückt in deinem Leben, egal, welche Kräfte um dich ringen, und dein Leben schwer machen. Jesus sagt dir, ich habe die Macht, um dich zu befreien. Durch das Kreuz von Golgatha, durch das, was ich für dich getan habe, durch das, dass ich die Gnade für dich erwirkt habe. Ich komme zum Schluss und ich möchte einfach nur die Frage stellen, dieses Geschenk der Gnade, was macht es mit dir? Was machst du mit diesem Geschenk, das Gott dir anbietet? Nimmst du dieses Geschenk an? Und sagst, ja, Jesus, ich brauche deine Gnade unbedingt. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dass du erkennst, ja, ich brauche diesen Jesus, der für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Oder vielleicht bist du nachlässig geworden in letzter Zeit und hast gesagt, ja, ich lebe halt mein Leben irgendwie und ich mache mein Ding. Und wenn ich mal auf die Schnauze falle und wenn ich schuldig werde, dann ist es halt so, aber du hast versäumt, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Dann ist heute der Tag, wo Jesus dir sagt, du komm wieder ganz neu zu mir, ans Kreuz. Wir gehen ja auf Karfreitag und Ostern zu, wir sind in der Passionszeit. Versäume die Gnade Gottes nicht. Lass dieses Fest nicht einfach nur ein Fest sein, wo du denkst, jetzt habe ich ein paar schöne Feiertage. Nein, ergreif diese Gnade Gottes wieder ganz neu. Er schenkt sie dir. Ich bete noch mit uns. Jesus wird